Jetzt nun zu den Fragen. Alon Harel aus der Hebräischen Universität in Israel. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Erstens, Sie haben, glaube ich, gesagt, dass es sehr schwierig ist, in das Leben wieder zurückzufinden. Ist das eine interne Schwierigkeit oder haben Sie Schwierigkeiten dabei, externe Art, zum Beispiel einen Arbeitsplatz zu finden oder zu erklären, wo Sie gewesen sind in der Vergangenheit oder eine andere Behandlung durch die Öffentlichkeit zum Beispiel. Könnten Sie dazu einiges sagen?
Sie müssen sich vorstellen, 3 Jahre Psychiatrie. In der Psychiatrie sind sehr viele Eindrücke von außen, sehr viele Umwelteinflüsse. Dann muss man es erstmal wieder schaffen, einkaufen zu gehen, sich im Leben zurechtzufinden. Die ganz alltäglichen Dinge sind schwer, wenn man 3 Jahre lang Isolation erlebt hat. Und das andere, natürlich fällt es mir schwer. Ich arbeite in einem sozialen Beruf. Ich habe Sozialpädagogik studiert. Und es besteht eigentlich keine Bereitschaft, psychiatrisierte Menschen einzustellen. Das hatte ich ja kurz geschildert. In meinem Praktikum ist mir sofort gekündigt worden. Und 3 Jahre Psychiatrie lassen sich in einem Lebenslauf auch schwer vertuschen.
Ja, can I ask you?
Zwei weitere Fragen. Einer von Ihnen hat erwähnt, ich weiß gar nicht, wer das war, hat erwähnt, dass die Psychiater Männer waren. Und das hielten Sie für wichtig. Das waren Sie, ja? Könnten Sie erklären, warum das von Belang ist? Vielleicht möchte die Akademikerin etwas dazu sagen oder hat dazu relevante Informationen. Denken Sie, dass die Situation anders gekommen wäre, wenn der Psychiater eine Frau gewesen wäre? Oh, dass die Betreuer auch Frauen gewesen wären?
Ja, die Frage ist eigentlich hypothetisch, die kann ich eigentlich nicht beantworten. Aber aus meiner Sicht, es waren ja auch im Pflegebereich dann die Psychiater, das waren alles Männer, aber es waren ja auch Krankenschwestern da. Und die Krankenschwestern, die haben mich auch als schwer krank eingeschätzt. Ich denke, dass in meinem Fall kommt es einfach so, weil mein Mann mich eingewiesen hat und die Psychiater waren Männer. Und vielleicht, wenn da eine Frau gewesen wäre, einer Frau hätte ich die Hintergründe eher plausibel machen können, dass es einfach darum ging, dass er keine Unterhaltszahlungen leisten will. Und die Unterhaltszahlungen wären enorm gewesen, wenn ich die Kinder gehabt hätte. Und ich glaube, eine Frau hätte mich in dem Moment besser verstanden.
Yes, sir.
I think actually she has something to add.
I'm sorry, did you have something to add?
Wollen Sie was hinzufügen?
Thank you.
Also ich denke, dass es möglicherweise weniger um den einzelnen Mann als Psychiater und um die einzelne Frau als Psychiaterin geht, sondern dass es sich möglicherweise hier um ein strukturelleres Problem handelt. Denn Frauen wurden ja schon sehr lange auf der Gegenseite der Vernunft angesiedelt, sodass, wie diese Geschichte uns auch zeigt, ihre Glaubwürdigkeit immer auch angezweifelt wird. Das heißt, unter einer höheren Beweislast steht. Und in der anderen Geschichte wurde uns auch erzählt, wir wissen ja, dass seit der Moderne eigentlich zum bürgerlichen Weiblichkeitsbild die Krankheit quasi wieder zugehört, sodass auch wie in dieser Geschichte die Symptome in erster Linie fokussiert worden sind und weniger die Geschichte, welche eine Gewaltgeschichte in ihrer Erzählung auch gewesen ist, dass die nicht so in den Mittelpunkt rückt, sondern der Umgang mit dieser Gewaltgeschichte, in dem Fall sozusagen der unter Anführungszeichen jetzt kranke Umgang mit dieser Geschichte. Das jetzt nur noch als strukturelle Ergänzung. Und ich denke, es gibt natürlich möglicherweise auch von Männerseite etwas zu schützen, etwas zu erhalten und das gilt möglicherweise auch für die Psychiatrie.
Professor Narr.
Ja, Wolf Dierner, Mitglied der Jury. Ich hab leider Ihre beiden Namen mir nicht gemerkt, beziehungsweise nicht genau verstanden. Also im ersten Fall habe ich nicht, vielleicht habe ich es auch überhört, aber ich habe nicht gehört, dass Sie irgendwas gesagt hätten zur Rolle, ob Sie versucht hätten, etwa einen Rechtsanwalt zu kriegen, als zur Rolle der Justiz in Ihrem Fall. Es wäre mir ganz recht, wenn Sie sagen können, haben Sie versucht, einen Rechtsanwalt zu kriegen, wie hat es funktioniert oder nicht funktioniert, in ein bisschen anderer Weise. Im zweiten Fall, Sie haben ja erwähnt, also dass Sie hier Kontakt hatten, aber Sie könnten noch ein bisschen präzisieren, wie Sie versucht haben, aus der Anstalt wieder rauszukriegen und welche Rolle hier Anwälte oder die Justiz gespielt hat.
Also bei mir war es so, dass ich an dem Tag, an dem ich eingewiesen wurde, morgens zu einem Anwalt für Familienrecht gegangen bin, und habe mich da halt erkundigt. Ich bin zum Anwalt für Familienrecht, um mir einen Termin auszumachen, und habe der Vorzimmerdame die Situation geschildert und habe dann um einen Termin bei diesem Anwalt gebeten. Das war montags. Und ich habe dann für dienstags auch bei diesem Anwalt einen Termin bekommen. Und ich bin aber dann montagsabends ja schon eingewiesen worden und habe dann nach anderthalb Wochen rief eine Freundin von mir an. Und dann habe ich zu dieser Freundin gesagt, wend dich bitte mal an den Anwalt, vielleicht kann der mir helfen, hier rauszukommen. Und diese Freundin hat sich dann auch an diesen Anwalt gewandt. Und dann hat dieser Anwalt gesagt, halten Sie sich da bitte raus, diese Sache scheint etwas mysteriös zu sein. Das war der erste Versuch, einen Anwalt zu bekommen. Der nächste Versuch war der, dass ich aus der Klinik raus, und die Bedingungen sind in der Klinik erschwert, zu telefonieren, an Telefonnummern zu kommen. Ich habe dann über Mitpatienten einen Anwalt vermittelt bekommen. Ich habe diesen Anwalt angerufen und er sagte mir, rufen Sie mich bitte heute Nachmittag nochmal an, dann sage ich Ihnen Bescheid, ob Sie einen Termin kriegen und wann. Und als ich ihn dann nachmittags nochmal anrief, dann wurde mir von der Vorzimmerdame gesagt, wir können keinen Termin mit Ihnen machen, Sie sind ja nicht geschäftsfähig. Ja, und dann habe ich erstmal aufgegeben, weil dann habe ich gedacht, naja, in dem Moment, wo du in der Klapse bist, bist du also nicht mehr geschäftsfähig. Ich habe es zwar nicht so kapiert, aber... Und dann habe ich kurz vor Weihnachten nochmal eine Aktion gestartet. Da wollte ich dann eine Anwältin erreichen. Die habe ich dann aber nicht erreicht, weil die war im Weihnachtsurlaub. Und dann hat eine Mitpatientin mir wiederum einen Anwalt gesagt. Und den habe ich dann einen Tag vor Silvester angerufen, diesen Anwalt, und habe ihm auch die Situation geschildert. Und der hat gesagt, morgen bin ich bei Ihnen. Und er war dann tatsächlich am nächsten Tag auch da. Das war dann am 31. Dezember. Und er hat mir versprochen, ich habe Sie innerhalb weniger Tage hier draußen. Und aus den wenigen Tagen sind dann aber nochmal 14 Tage geworden. Bis er Akteneinsicht hatte, das hat sich verzögert. Und ja, und ich bin mittlerweile auch der Meinung, ich wäre auch ohne den Anwalt rausgekommen.
I would like to thank both witnesses because
beide Zeuginnen veranschaulichen zwei grundlegende Dinge. Daher kann ich mich sehr kurz fassen. Ein großer amerikanischer Psychologe, Irving Goffman, hat von Verrat her gesprochen. Der Prozess fängt damit an, dass irgendjemand jemand anderen verrät mit psychiatrischen Begriffen. Danach, im Rahmen eines ganz normalen Vorfalls, zum Beispiel Krach einer Ehe, wird ein medizinisches Problem. Wenn das der Fall ist, sind Sie erledigt. Versuche, das wieder richtig zu stellen, führen einen in ein immer tieferes Loch. Denn statt dass das Problem korrigiert wird oder gelöst wird, gibt es eine Verwandlung in die andere Richtung oder momentan gibt es nicht die entsprechenden Mechanismen. Zum zweiten Punkt, das setzt das fort, was ich gerade angefangen habe zu sagen. Diese beiden Aussagen veranschaulichen ganz eindeutig, dass jedes Mal, dass das Wort Experte benutzt wird, eine Lüge geäußert wird. Denn ein Psychiater, es geht hier um einen Konflikt und bei einem solchen Konflikt gibt es keine Sachverständige. Das ist egal, was entschieden wird. was gut für den Mann ist, ist schlecht für die Frau. Was gut für die Frau ist, ist schlecht für den Mann. Also was kann ein Sachverständiger dort machen? Es geht nicht um eine Diagnose von Neurodermatitis oder was ähnliches. Dr. Fatz, darf ich sagen, bevor ich Ihnen eine Frage stelle, dass das, was Tom Sass gesagt hat, unheimlich wichtig ist. Ich entschuldige mich, wenn ich eine Frage zu einer anderen Sache stelle, denn ich denke, das, was Tom gerade gesagt hat, wirklich beibehalten werden sollte. So wichtig ist das. Aber eine Frage, die ich eigentlich gerne gestellt hätte im Rückblick, ist die folgende. Gibt es irgendwelche Ausnahmen? Zum Beispiel, hat einer von Ihnen beiden einen Psychiater getroffen, die was ihr Sachverstand betrifft, der Meinung sind, dass sie eigentlich nur von Freiwilligkeit ausgehen sollten in ihren Handlungen zwischen Patienten und Arzt?
Verstanden. Den zweiten Teil der Frage habe ich nicht verstanden.
Well, bei all den Fällen, die wir gehört haben, zeigt das darauf hin, dass es Uniformität gibt bei den Reflexen seitens der Psychiater. Was ich frage ist, ist Ihnen eine Ausnahme aufgefallen in Ihren Handlungen mit den Psychiatern oder handeln Sie wirklich alle uniform?
Es ist ja so, es hat niemand angezweifelt, dass es den Missbrauch gegeben hat. Sie haben nur nicht die Konsequenz daraus gezogen, dass Sie sagen, der Täter wird zur Rechenschaft gezogen, sondern mir wurde eine Diagnose auferlegt und so wurde ich medizinisch behandelt. Es war für dich völlig normal, da gab es keine Frage. Es gab keine Frage danach, bin ich noch in Gefahr, oder es gab keine Frage, muss er vor Gericht oder so. Das ist Normalität, dass ich diagnostiziert werde. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet.
I'll ask one more time, maybe.
Vielleicht kann ich das nochmal stellen. Ich frage Sie etwas, ob es irgendeine Ausnahme zu diesem Muster gibt, dieses Muster der Psychiatrie, das Sie dargestellt haben, dieser Unterdrückungsreflex, dass Psychiater die Patienten nur ohne deren Zustimmung behandeln, also dass sie wirklich ein Unterdrückungsregime ausführen. Haben Sie da irgendwann mal eine Ausnahme gesehen, dass Psychiater sich Ihnen auf gleichberechtigter Ebene genähert hätten?
Also ich habe das gesehen. Ich denke, da trifft es noch zu. Götter in Weiß. Von Gleichberechtigung würde ich da also in keinem Fall sprechen. In der Justiz gibt es das schöne Wort in dubio pro reo. Das gibt es in der Psychiatrie nicht. Und die Psychiater sind für mich ein arrogantes Volk, was sich Sachen anmaßt, über mein Leben entscheidet. Ich trenne mich von einem Ehemann und ich habe dann eine Diagnose und die Diagnose werde ich nicht mehr los. Ja, was sind denn das für Menschen? Lässt ein Psychiater sich nie scheiden? Oder? Und wenn der Psychiater abends nach Hause kommt, ja, und seine Frau hat einen scheiß Tag gehabt, ja, kriegt die Frau dann eine Diagnose? Ja, oder kann er mit seiner Frau noch normal umgehen? Ja, ich denke, mittlerweile ist es doch so, ich sehe die Psychiater als die, die einen an der Klatsche haben, weil die können mit Menschen nicht normal mehr umgehen. Die können einen Mensch nicht mehr das, als das betrachten, was er ist. Jeder Mensch ist so, wie er ist. Ja, und so sollte man ihn nehmen. Ja, da brauche ich keinen Psychiater für.
Ja.
Ich schwöre, das ist meine letzte Frage. Ich kenne einen Psychiater, der nicht so ist, wie Sie das beschreiben. Denn er ist hier. Tom Sass. Ist er eine absolute Ausnahme? Ja, Herr Dr. Leifer. hier. Es gibt zwei von denen hier. Einige von uns sind so, aber im Allgemeinen stimme ich Ihnen vollkommen zu. Entschuldigen bitte. Da muss noch was geklärt werden. Zum Wohle dessen, was alle hier zuhören können. Vielleicht hören viele Leute zu. Das ist die Frage. Das ist die Verwicklung von Psychiatern bei Ehekonflikten, insbesondere bei Sorgerechtsproblemen. Jeder, der eine psychiatrische Diagnose bekommen hat und dann der dann einen Sorgerechtskonflikt mit seinem Ehepartner hat, der ist sehr im Nachteil. Ich möchte Sie fragen, hat Ihr Ehemann die Psychiatrie verwendet, um Sie aus Ihren Rechten herauszudrängen? Ist es Ihre Meinung, dass Ihr Ehemann das bewusst gemacht hat, dass er die Situation bewusst manipuliert hat, um das Sorgerecht zu erhalten? Was ist jetzt die Lage Ihrer Kinder? Haben Sie immer noch kein Sorgerecht für die?
Also ich bin der Meinung, dass mein Mann sich schlau gemacht hat. Ich habe nachher Internetauszüge über die manisch-depressive Erkrankung gefunden. Und wie gesagt, ich hatte ja 97 eine Depression. Aha. Und ja, ich denke, er hat es bewusst gemacht. In Deutschland ist es sehr schwer für einen Ehemann, wenn alles normal abläuft, sagen wir mal, normal in Anführungsstrichen, und man der Mutter nichts vorwerfen kann, dass dann der Mann das Sorgerecht für die Kinder bekommt. Hätte er mich nicht in der Psychiatrie entsorgt, nie eine Chance gehabt, die Kinder zu bekommen. Die Kinder sind 8 und 13 Jahre alt und ich habe es vorhin schon gesagt, sie leben bei ihm.
Ich möchte hier nur mein Mitgefühl ausdrücken. Ich glaube, das ist etwas ganz Schreckliches, was hier geschehen ist. Ich schäme mich für meinen Berufsstand, die bei einer solchen schrecklichen Geschichte mitgemacht haben. Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute beim Wiedererhalt des Sorgerechts. Und wo immer Sie auch leben möchten, ich hoffe, dass irgendwann mal auch ein Psychiater auftaucht, der Sie unterstützt, wenn Sie das Sorgerecht zurückbekommen. Ich glaube, das dürfte niemanden wirklich überraschen, dass Frauen ganz überwiegend Opfer der Psychiatrie sind. Das haben wir bisher noch nicht erwähnt. Denn oftmals sind auch Männer die Opfer, aber bei weitem mehr Frauen sind es. Denn die Psychiater versuchen uns wieder auf Vordermann zu bringen, nachdem wir uns etwas aus der Rolle hinweg bewegt haben. Die versuchen uns in ein altes Schema zu pressen. Man braucht nur den Telefonhörer abzunehmen. Man kann innerhalb von 10 Minuten jemanden einliefern lassen. Sie haben das ja sehr schön gefunden. Es ist schwer, die Kinder zu behalten. Man spart auch viel Geld damit. Meine älteste Schwester ist Rechtsanwältin und natürlich, wie die meisten Rechtsanwältinnen, hat sie viel mit Scheidungen zu tun. Dann sagt sie, lass doch die Kinder mal dem Mann ein Wochenende, er wird dessen bald überdrüssig sein. Aber dann bedrohen die Männer oft ihre Frauen, nicht weil sie die Kinder wollen, sondern weil sie eine neue Frau haben, die sich um die Kinder kümmern können. Dann sparen sie sehr viel Geld und dann lohnt es sich vielleicht. Wir tun das ja alles ohne Bezahlung, dann können die ja vielleicht da irgendwie einen Deal schließen. Wir müssen uns fragen, cui bono, wem dient denn das Ganze, wenn man als wahnsinnig bezeichnet wird? Das ist das Wort eines Menschen gegen das eines anderen. Man kann es ganz einfach mit diesem Porsche oder irgendwelche ausgedachten Geschichten, dass sie da ein Grundstück gekauft haben. Und natürlich auch Traurigkeit und Glück. Das ist ja manisch-depressiv. Also das sollte man vermeiden. Freude, Euphorie, schreckliche Sachen. Zeigen Sie das nicht. Das ist natürlich eine kafkaeske Situation. Wenn man wirklich deprimiert ist, wenn man dann seine eigenen Kinder verloren hat, dann sollte man doch das Ganze recht fröhlich sehen. Kafka hat da viel vorweggenommen und wir erleben das jetzt. Es tut mir furchtbar leid, dass, wie viele Jahre war das, dass Sie diese Kinder nicht mehr haben?
20 Tage heute.
How many years?
Anderthalb Jahre jetzt. Ich zähle die Tage und es sind 524.
I would recommend getting hold of a real good lawyer.
Ich hoffe, Sie finden einen guten Rechtsanwalt. Kann man auch eine Klage wegen Verleumdung anstrengen? Was kann man da machen? Wir haben hier einen Rechtsexperten. Das ist natürlich eines der Probleme. Wir haben hier eine Sachverständigenaussage. Die können nicht belangt werden. Kann man nicht einen anderen Doktor hinzuziehen, der sagt, dass das nicht... Nun, die Schwierigkeit darin ist, dass hier zwei Rechtsanwälte beteiligt sind. Wenn beide Vergehen bestehen, dann ist das sehr schwer, die gegeneinander auszuspielen. Es gibt doch hier auch Gewichtungen. Das andere, was ich sagen wollte, nicht nur liefern Männer ihre Frauen ein und werden sie so los und erklären sie für unmöglich, auch andere patriarchalische Einrichtungen tun das. Man nennt die Frauen einfach verrückt. Hier geht es auch um ein Kind, das in der Kindheit missbraucht wurde. Sie wird noch zusätzlich fortgesetzt zum Kind, zum Opfer gemacht. Und ich kann mir nichts Ungerechteres, Schlimmeres vorstellen, dass das Opfer nochmal bestraft wird für das, was ein Verbrechen ist. Sie muss die ganze Wucht aushalten. Sie ist auf lange Zeit da gezeichnet. Sie ist fixiert worden. Paul Löcke. Namens der Gemeinschaft der Männer möchte ich Sie daran erinnern, dass wir vor zwei Zeugenaussagen einen Ehemann hatten, der von seiner Ehefrau eingeschlossen worden war. Vielleicht eine mehr geschichtliche Bemerkung, um Kate zu unterstützen. Es ist ziemlich offenkundig. Wenige Jahre nach Ende des Bürgerkrieges in den Vereinigten Staaten, etwa um 1870, setzte der Staat Illinois ein Gesetz in Kraft, wonach der Ehemann seine Frau ohne jeden Hinweis auf Geisteskrankheit in die Psychiatrie einliefern kann. Die erste Kämpferin für die Befreiung der Frau von der Psychiatrie war eine Frau im Mittleren Westen. Das ist eine alte Geschichte. Elaine Showalters Buch unter dem Titel Zu ihrem eigenen Besten zeigt das sehr schön. Ja. Das zeigt noch ganz deutlich diese Frontstellung Männer gegen Frauen, die auch als Hexen oft bezeichnet wurden.
Bei der Überprüfung Ihrer Aussagen, beide Zeugen haben uns gesagt, sie wären selbst freiwillig bei Psychiatern gewesen, Jahre zuvor. Ob das wirklich nicht ein Anhaltspunkt gewesen wäre, weshalb zum Beispiel in Ihrem Fall Ihre Familie oder Ihr Ehemann sich denn darauf bezogen hat später. Wären Sie nicht beim Psychiater freiwillig gewesen, könnten Sie sich vorstellen, dass später nochmal solche Zwischenfälle oder Vorfälle passiert werden?
Nee, wenn ich 97 nicht wegen der Depression in der Klinik gewesen wäre, hätte er keine Chance gehabt. Das ist klar, wenn ich vorher nicht auffällig gewesen wäre.
Und warum waren Sie selbst früher beim Psychiater?
Ich war 97 fünf Wochen in der Psychiatrie und ich muss sagen, die Psychiatrie hat mir da geholfen. Ich war in der guten Klinik, die habe ich mir selbst ausgesucht und ich habe immer gesagt, es waren fünf Wochen Urlaub auf Kosten der Krankenkasse. Ich habe mich zu Hause ausgeklinkt und die Depression, ursächlich für die Depression, war eine beschissene Ehe.
Ja, wissen Sie, ich habe vor einem Jahr eine Studentin hier an der Freien Universität. Die Frau ist heute 31 Jahre alt. Und sie wollte mit niemandem von ihrem Leben berichten. Sie war auch in psychiatrischen Behandlungen und dann sie selbst wieder befreit. Aber der Fall von dieser Frau ist mir tatsächlich nur im Laufe der 2 Tage klarer geworden. Und was hat die Frau erlebt? Sie sagt, sie ist normal. Sie hat auch bei mir das studiert. Und jetzt kann ich verstehen, warum ihre Mutter heute Verständnis für sie hat. Die hat mich gebeten, mit ihrer Mutter zu sprechen, weil die Mutter immer beim Arzt und beim Psychiater anrufen musste. Was da einfach verläuft, wusste ich ja gar nicht. Und die Frau hat dann eine Klausur, sogar vorher bei mir ein Referat gehalten, zum Thema Sprichwörter als Quellen der Philosophie. Ein wichtiges Thema, und der Psychiater tatsächlich wollte wissen, ob diese Frau in der Lage war, so ein Thema zu behandeln. Ich habe einfach gesagt, ja, das ist klar, hier liegt auch die schriftliche Arbeit vor. Aber was ist denn bei der Frau? Abgesehen von ihrer Normalität, sie erzählte mir immer, wenn wir so zu zweit waren, es gäbe hier in Deutschland irgendein Ritual. Und dieses Ritual besteht aus Menschen, die anderen einfach immer beschädigen. Und das Ritual, die sind Leute, die unsichtbar sind. Man kann sie nicht sehen, aber wenn sie merken, dass einer irgendwie vielleicht nicht zu der Gesellschaft passt, dann versuchen sie alles, um die Person einfach auszuschließen. Und das wäre ihr Problem. Und dann habe ich gesagt, wenn sie jemand anderem das erzählen, was ist denn die Reaktion? Ja, wenn ich davon erzähle, dann gehöre ich in die Anstalt. Deshalb erzähle ich Ihnen bitte, erzählen Sie nicht weiter. Deshalb glaube ich, also gerade Sie auch in Ihrem Studium, ob Sie einfach auch solche Erlebnisse gehabt haben, die als abweichende Verhalten in unseren normierten Gesellschaften gelten.
So, yes.
Esther. Ja, bitte, Esther Herzog. Ich habe ein paar Bemerkungen und eine Frage. Zunächst mal möchte ich bemerken, ich bezweifle, ob es Ihnen geholfen hätte, dem zu entgehen, wenn Sie nicht im Jahr 97 schon mal mit der Psychiatrie zu tun gehabt hätten. Alle Zeugenaussagen belegen doch, dass es ganz leicht ist, irgendjemanden von uns für wahnsinnig zu erklären. Wenn Ihr Ehemann Sie irgendwie loswerden hätte wollen, dann hätte er irgendwie schon einen Weg gefunden, um Sie für verrückt zu erklären. Das war meine erste Bemerkung. Zweite Bemerkung im Anschluss an das, was Kate gesagt hat. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, wir sollten unterstreichen, dass wir hier über schwächere Personen sprechen, über schwächere Gruppen, die die Psychiater irgendwie behandeln oder auch beseitigen können innerhalb dieser Prozesse. Wir sprechen über Frauen, die als Gruppe einfach schwächer als Männer sind. Wir sprechen über Kinder, die von oben herab von den Erwachsenen behandelt werden, gleichfalls mit Hilfe der psychiatrischen Anstalten. Wir sprechen über andere Gruppen, die leicht zu behandeln sind. Ich habe gestern das Beispiel der Juden in Deutschland erwähnt, die dann nach Israel gebracht worden sind und die dann dort auch weggeschlossen worden sind in den psychiatrischen Anstalten. Also wir sollten hier wirklich unterstreichen, dass wir hier über eine gesellschaftliche Machtstruktur sprechen und wie die Psychiatrie in diesem Spiel mitwirkt. Nun, ich möchte eine weitere Bemerkung machen, die mich sehr beunruhigt. In all dem, was wir hier gehört haben über diese 2 Tage, so schreckliche Geschichten passieren immer weiter. Und die Gesellschaft sieht einfach zu, tut nichts. Sie haben über Rechtsanwälte gesprochen. Wie kann so etwas eigentlich geschehen? Diese schrecklichen Ereignisse geschehen Tag um Tag. Die Gesellschaft sieht weg. Das ist etwas Schreckliches. Meine Frage ist an Sie beide. Sie waren in psychiatrischen Anstalten, Sie wurden durch Psychiater behandelt und so weiter. Ich hatte diese Gespräche über die wichtige Rolle der Psychiater oder der psychiatrischen Krankenhäuser, mindestens in einem Punkt, nämlich Verhütung von Selbstmorden. Ich würde Sie also fragen, glauben Sie, dass diese Orte geeignet sind, Selbstmordversuche zu verhindern?
Ja, they give cause.
I believe there's a question from the audience.
Ich glaube, hier ist eine Frage aus dem Publikum.
Noch Antworten? Ich denke auch nicht, dass die Psychiatrie dazu geeignet ist, Selbstmordversuche zu verhindern, denn in der Psychiatrie wird noch mal betont, dass es keine Hilfe gibt. Also es entsteht noch zusätzlich Verzweiflung.
Ja, ja.
Geht das hier mit dem Mikro?
Ja.
May I, excuse me, before we lose...
Bevor wir jetzt den Selbstmord aus den Augen verlieren, darf ich eine kleine Bombe werfen? Vor einigen Jahren habe ich ein Buch darüber geschrieben. Ich habe mehr als 4 Jahre dazu geschrieben. Wir weigern uns, die einfache Frage zu stellen in dieser Geschichte. Sie sprechen hier über das Schweigen der Gesellschaft und das gehört hier dazu. Sollte Selbstmord, Selbsttötung nicht ein Menschenrecht sein, ein grundlegendes Menschenrecht? Denn es hat sehr lange gedauert, bis der Suizid von dem moralischen Vorwurf befreit wurde. Und dann dauert es auch sehr lange, bis er freigesprochen wurde von dem Vorwurf des Verbrechens. Wenn jemand in England einen Selbstmordversuch machte, wurde er zum Tode verurteilt früher. Wenn er sich verletzt hatte, wurde die Wunde zugenäht und er wurde dann zum Tode verurteilt. Denn die Todesstrafe war auf den nicht gelungenen Selbstmordversuch verhängt. Heute ist die Strafe für einen Selbstmordversuch der psychiatrische Tod. Ausgeführt von der psychiatrischen Vereinigung, von den psychiatrischen Krankenhäusern und so weiter. Solange wir das nicht angehen und hier Nägel mit Köpfen machen und sagen, Suizid kann eine unglückliche Geschichte sein, kann aber in bestimmten Umständen auch kein Unglück sein. Es muss nicht unbedingt eine Tragödie sein. In jedem Fall ist es keine Krankheit. Und niemandes Recht ist es, keines Arztes Recht ist es, sich da einzumischen, ebenso wenig kein Psychiater oder die Gesellschaft. Wenn man religiös ist, dann sagt man, gut, der Selbstmörder geht in die Hölle. Aber wenn man nicht religiös ist, sagt man, gut, er kommt nicht in die Hölle. Wenn wir dieses gewaltige Problem nicht anpacken, dann werden... Ich habe hier ein Buch geschrieben, das heißt Schicksal der Freiheit. Dieses ganze Thema wird eigentlich totgeschwiegen. Das Suizid, dieser Begriff Selbstmord. Vielleicht hatten die Römer deswegen keine Psychiatrie, weil sie den Selbstmord nicht ächteten. Darf ich dazu was sagen? Als Psychiater sehe ich diese Verwundbarkeit. Wenn ein Patient sich mit Suizidgedanken trägt, dann laufe ich Gefahr, gerichtlich belangt zu werden, wenn ich nichts dagegen tue. Ich glaube, das ist eine sehr umstrittene Frage. Ich meine, man sollte sich bemühen, Menschen von Selbstmordversuchen abzuhalten. Der Suizid ist sehr oft eine tragische Geschichte, der verhindert werden sollte. Ja, es ist aber ganz wichtig, hier... Der Suizid ist ein Schlag ins Gesicht der judeo-christlichen Kultur. Ja, richtig.
Abzusehen und die Zeugnisse, die hier in bezeugende Personen weiterzuhören, das ist unser Job. Wenn wir hier Statements machen, dann mache ich auch eins. Das stimmt mit vielen überein, was Thomas Hartz gesagt hat, aber nicht in allem. Also bitte Fragen stellen, aber keine Statements.
Well, at least I agree with this part. We're in something of a
ich stimme mindestens diesem Teil zu. Wir sind hier ein bisschen durcheinander geraten. Es gibt mindestens vier Leute, die hier das Wort ergreifen wollen. Ja, Ron, du hast recht, man kann sich um Kopf und Kragen bringen, wenn man so etwas macht, aber wir sollten das später besprechen. Da haben wir jemanden im Publikum, der sich zu Wort gemeldet hat.
Geben oder nur eine Frage stellen? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Darf ich ein Statement
abgeben? Brief Statement. Very brief, please.
Sehr kurzes Statement.
Ich wollte noch kurz etwas dazufügen zum Thema, wie die Psychiatrie strukturell also Gewalt in der Familie unterstützt, indem sie also die Opfer sanktioniert durch Diagnostik und Zwang und Zwangsbehandlung und die Täter eben entlastet, familiäre Gewalt. Insbesondere eben, wie wir ja wissen, richtet sich familiäre Gewalt hauptsächlich gegen Frauen und Kinder. Also ich heiße Philomena Strasser, bin Psychologin und Psychotherapeutin aus Österreich und habe 10 Jahre im